So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Der Hörsaal ist wieder gefüllt, das heißt, die andere Hälfte von Ihnen ist jetzt aus dem Skiurlaub zurück. Sie haben natürlich jetzt wichtige Dinge verpasst, die wir letzte Woche gemacht haben. Aber da werden Sie sicherlich über die Videos schnell wieder reinfinden. Wir sind mitten in der Objektorientierung und beginnen direkt mit einem Sketch in der Vorlesung. Abstrakte Datentypen. Und ich hatte begonnen mit der Liste. Und zwar deswegen, weil die Liste jetzt so ein uns allen bekanntes Prinzip verkörpert, dass wir irgendwie so Dinge abspeichern und sukzessive verarbeiten wollen. Ja, wir haben ja dann so freiwillig die Liste beschränkt auf Vorwärtsoperationen. Das heißt, wir können da immer nur von links nach rechts durchgehen. Wir können immer sagen, gib mir mal das nächste Element oder rück eins weiter oder rück wieder ganz nach vorne und bist du schon am Ende und ist überhaupt noch was in der Liste? Das sind so die typischen Methoden, die wir von einer Liste erwarten. So, und Java unterstützt die Idee des abstrakten Datentyps durch das Konzept Interface und Implementation. Das heißt, im Interface wird angekündigt, mit welchen Methoden wir auf unsere Datenstruktur zugreifen können. Und in der Implementation müssen wir natürlich dann die Methoden implementieren. So, ich mache jetzt mit dem nächsten abstrakten Datentyp weiter. Das ist der Keller. Der wird Ihnen jetzt nicht so vertraut vorkommen, im Gegensatz zur Liste. Aber der Keller hat den Vorteil, dass er mehr oder weniger so international standardisiert ist. Ja? Also in Ibbenbüren und in Dubai ist der Keller genau auf dieselbe Art und Weise spezifiziert. Also der abstrakte Datentyp Keller ist eine gegebenenfalls leere Folge von Elementen, mit einem gegebenenfalls undefinierten Top-Element. Also das ist jetzt sicherlich nicht so hilfreich, aber als erste Näherung sollte uns das mal reichen. Sie können sich einen Keller vorstellen, wie den Karton eines Sachbearbeiters beim Osnabrücker Finanzamt, der die Einkommensteuererklärung bearbeitet. Er sitzt also an seinem Schreibtisch und gelegentlich kommt mal eine neue Akte, die legt er dann oben auf seinen Stapel. Und dann kommt wieder eine neue Akte und dann kommt wieder eine neue Akte. Und immer wenn er gerade Zeit hat, nimmt er von dem Stapel eine Akte runter und macht mit der Akte etwas. Und dann greift er wieder auf den Stapel und holt wieder etwas runter. Wenn jetzt eine neue Akte reinkommt, kommt die wieder oben drauf. Ja? Das heißt, der Keller verfolgt das sogenannte Last-in-First-Out-Prinzip, LIFO. Ja? Last-in-First-Out. Was zuletzt auf den Keller gelegt worden ist, kommt als erstes wieder raus. Und wir können uns den Keller am besten vorstellen, indem wir jetzt, sagen wir mal, diese Schachtel, wo diese Items abgelegt werden, übereinander legen. Ja? Und in diesem Keller ist beispielsweise im Augenblick enthalten A, B und C. Und wenn wir jetzt etwas in den Keller reintun, ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit, es muss oben drauf. Also hier käme jetzt das nächste Element drauf. Und wenn wir etwas vom Keller inspizieren, dann können wir immer nur das oberste Element sehen. Wir können nicht nach unten schauen. Und wenn wir an die Elemente wollen, die weiter unten sind, ja, dann müssen wir die oberen entfernen und die sind natürlich dann weg. Das heißt also, wir können dem Keller sagen, entferne mal dein oberstes Element, ja, entferne mal dein oberstes Element und auf diese Weise können wir uns in dem Keller nach unten wühlen. So, und diese Operationen, die sind eben jetzt auch von ihrem Namen her standardisiert und die packen wir natürlich jetzt in unser Interface. Ja. Das heißt also, wir haben Public Interface Keller. So, und da ist natürlich jetzt wieder die allererste Operation, die wir bei abstrakten Datentypen haben, ist immer, ist da überhaupt noch was drin? Ja, also public boolean empty. Das heißt, wir wollen einen Keller, wenn wir ihn dann mal implementiert haben, immer wieder fragen, ist in dir überhaupt etwas gespeichert? So, jetzt brauchen wir eine Operation, um in den Keller etwas reinzutun. Ja, die ist natürlich auch wieder public und die heißt weltweit push. Und wie ist das jetzt mit den Parametern? Braucht jetzt push ein Parameter? Genau, ja, wir wollen ja etwas in den Keller reintun. Also müssen wir hier einen Parameter haben, Object X. Ja, und der kommt in den Keller, aber es wird nichts zurückgeliefert, also ist das hier void. So, wenn wir dann etwas in den Keller reingetan haben, dann wollen wir auch gelegentlich mal den Keller fragen, was liegt denn bei dir zu oberst? Ja, und diese Operation heißt überall top. Ja, die hat natürlich jetzt keinen Parameter, weil wir einfach nur zum Keller sagen top und dann liefert der das ab, was zu oberst ist. Das heißt also, der Rückgabetyp von der Methode top ist Object. So, und dann müssen wir auch noch etwas entfernen können. Die Operation heißt pop und die hat natürlich auch keinen Parameter, ja, weil sie einfach vom Keller das oberste Element entfernt und deswegen ist die jetzt auch vom Typ void. Und damit sind die vier Operationen vom Keller definiert. Ja? Ich schreibe mal, weil da so, schreibe ich nicht. Wir haben also jetzt eine sehr minimalistische Schnittstelle. Wir haben jetzt nur diese vier Operationen. Und im Augenblick werden Sie vielleicht denken, na, das ist aber eine komische Datenstruktur. Also irgendwie last in, first out, statt irgendwie so ein bisschen fragwürdig zu sein, aber wir werden gleich sehen, dass ein Keller durchaus für viele Dinge in der Informatik Sinn macht. Auf dem Beipackzettel würden diese Operationen stehen und da würde auch jetzt irgendwie umgangssprachlich erklärt werden müssen, wie die Bedeutung dieser Operationen ist. Ja, das haben wir ja schon bei der Liste gesehen, das kann durchaus ein bisschen länglich sein. Der Keller ist so der Klassiker unter den abstrakten Datentypen und da lässt sich das Verhalten dieser vier Operationen eindeutig durch vier Axiome beschreiben. Ja, ich will die einfach mal nennen. Das heißt, diese vier Axiome legen eindeutig fest, wie die Bedeutung dieser Operation ist. Nämlich, das erste Axiom lautet, ein neuer Keller ist leer. Das heißt also, wer immer einen Keller anlegt, kann sich sollte anschließend sich darauf verlassen können, wenn er den dann fragt, bist du empty, dann muss die Antwort ja sein. Ja? Ein neuer Keller ist leer. Zweitens, wenn ich push sage, ist der Keller nicht mehr leer. Ja? Also nach push ist Keller nicht leer. Das dritte Axiom lautet, wenn ich einen Push mache und einen Pop mache, dann ist es unverändert. Ja? Also wenn ich sozusagen etwas drauflege und wieder runternehme, dann ist es so, als wäre überhaupt nichts passiert. Ja? Also nach, ich schreibe das mal so hin, Push, Pop ist Keller unverändert. So, und das vierte Axiom ist, top liefert nach push von x, x. Ja, das heißt also, wenn Sie einen Keller haben, ist egal, was da drin ist, und Sie pushen da ein Objekt drauf, und Sie sagen dann als nächstes top, dann kriegen Sie genau das zurück, was Sie gerade gepusht haben. So, dies ist jetzt im Prinzip so eine etwas mathematische, axiomatische Formulierung von den Dingen, die ich vorhin an dieser an diesem Bild schon habe darstellen wollen. Ja? Wir tun was drauf und wir holen es wieder runter. Okay, so, was fällt Ihnen jetzt ein, wenn Sie einen solchen abstrakten Datentyp implementieren sollten? Fragen Sie mal kurz, tuscheln Sie mal kurz mit Ihrem Nachbarn, welche Technik Sie jetzt verwenden würden, wenn Sie diese Funktionalität Empty, Push, Pop, Top, wenn Sie die jetzt bauen sollten. Was würde Ihnen da einfallen? So, wer meint, er hätte einen guten Vorschlag mit den Techniken, die wir bisher schon hatten? Wie kann man jetzt einen Keller implementieren? Ja. Ja, aber was... Also Sie zeigen auf das oberste Element und weiter. Ja. Okay, also hier wird gerade gesagt, eigentlich ist ein Keller so etwas Ähnliches wie eine Liste. Wir könnten sozusagen die Liste dazu benutzen, aber die Liste kann eigentlich jetzt mehr, als wir brauchen. Ja, weil die Liste war ja in der Lage, durch alle ihre Daten zu gehen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ja.
Also muss man eigentlich immer nur wissen, wo das nach dem obersten Element ist praktisch. Das heißt, wenn man jetzt in dem Element des obersten Elements sich verweist, ob das darunter hat und immer so weiter auf die nach unten dann.
Richtig. Genau. Also der Vorschlag hier war, wir brauchen irgendwie so Objekte, die in der Lage sind, auf das unter ihnen liegende Objekt zu verweisen. Ja, und genau diese Grundlage, diese Idee wollen wir auch jetzt gleich umsetzen. Ich möchte aber noch mal einmal fragen, was halten Sie denn von einem Array? Würde das hier funktionieren oder ist das irgendwie keine gute Idee? Also wenn wir jetzt als ein Array benutzen würden, um die Objekte zu speichern, wären wir dann in der Lage, effizient Empty, Push, Pop, Top zu machen? Ja. Push wäre nicht so effizient. Also ich stelle jetzt mal vor, wir hätten ein Array. Ich male das jetzt schon mal nicht horizontal, sondern vertikal und behaupte mal, das würde jetzt schon gut funktionieren. Wie würden wir jetzt in dem Array den Keller unterbringen? Ja. Ja, also hier wären, sagen wir mal, im Augenblick drei Objekte in dem Array, A, B und C. Und was brauchen Sie jetzt an Verwaltung, ja, an Infrastruktur, damit jetzt Push, Pop, Top und Empty gut funktionieren? Ja. Ja, Moment, also dieses Array, das ist jetzt irgendwie im Speicher und kann indiziert werden mit 0, 1, 2, 3 und so weiter. So, und jetzt denke ich, brauchen wir doch nur eine Variable, damit das alles funktioniert. Was brauchen wir? Ja, wir brauchen eine Variable, ich nenne die mal Top. Das ist jetzt, von welchem Typ ist die? Von welchem Typ ist hier Top in diesem Bild? Ein Integer. Die Integer-Variable top wäre jetzt in diesem Falle 2. Und in der Variable würden wir uns merken, an welcher Position ist das oberste Kellerelement. Wenn das ganze Array also A heißt, dann sage ich A von top und dann habe ich das oberste Element. Kann ich jetzt effizient pushen, wenn ich jetzt da irgendwie was reintun will? Was muss ich tun?
Solange das Array noch lang genug ist, kann man ja einfach A in Top einfach.
Ja, Top wird um 1 erhöht, also vorausgesetzt, ich habe noch Platz in meinem Array. Das Array ist also am Anfang so groß angelegt worden, dass wir denken, das reicht. Das Top wird um 1 erhöht und dann würden wir da das nächste Element reintun. Was ist mit Pop? Lässt sich Pop einfach durchführen? Ja, ich muss ja einfach nur das Top 1 runterzählen und natürlich aufpassen, dass ich nicht ins Negative komme. Ja, also ein Array ist durchaus in der Lage, einen Keller zu implementieren. Ja, weil unser Argument von letzter Woche mit der Liste, das ist so ein Problem, weil ich da nämlich durch das Einfügen mittendrin die ganze oder die Hälfte der Liste 1 zur Seite tun musste, das ist natürlich jetzt hier nicht der Fall, weil der Keller ja gar nicht erlaubt, dass ich mittendrin was einfüge, sondern der fügt immer nur am Ende ein und nimmt auch am Ende wieder weg. Deswegen würde hier ein Array tatsächlich funktionieren. Der einzige Nachteil ist, ich muss beim Anlegen, das müsste ja der Konstruktor dann machen, beim Anlegen des Kellers müsste ich mich schon entscheiden, wie groß soll er sein. Ja? So, ich nehme jetzt eine andere Implementation, nämlich die, die vorhin auch schon genannt worden ist. Wir haben irgendwie so Kästen, die aufeinander verweisen. Ja? Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt diese Situation und ich hätte also A, B, C hätte ich da irgendwie drin abgespeichert. So, wer verweist jetzt auf wen? Damit das jetzt effizient funktioniert, ja. Richtig. C auf B, B auf A und hier bei A ist ein Stöpsel. Was brauche ich sonst noch für eine Variable, damit dies jetzt gut funktioniert? Ich brauche eine Variable, die nenne ich jetzt Top. Und die hilft mir immer, an das oberste Kellerelement zu kommen. Das heißt, von welchem Typ ist Top? Von welchem Typ ist Top? Ja. Nein, nicht Object. Keller, nein. Das Ganze ist ein Keller. Von welchem Typ ist Top? Nein. Also, top ist eine Variable, die zeigt auf ein Objekt. Und zwar auf ein Objekt von einem ganz bestimmten Typ. Wenn Sie Ihren Kopf um 90 Grad drehen, müsste Ihnen bei dieser Kette irgendwas einfallen, was Sie letzte Woche gesehen haben. Also, wenn Sie hier das Bild hier um 90 Grad drehen, dann fällt Ihnen doch jetzt hoffentlich was ein oder was auf. Was denn? Das ist vom Typ Eintrag. Wir hatten doch in der Liste diese kleinen Kästen gebaut und jeder Kasten hatte 2 Informationen. Die eine Information war die Nutzlast, war das Objekt, was wir dort speichern wollten. Ja? Sagen wir mal ein Objekt vom Typ Student. Und die andere Hälfte dieses Kastens war ein Verweis auf den nächsten Kasten. So, und diesen Kasten, der ist vom Typ Eintrag, den verwenden wir hier jetzt auch. Das ist ein Objekt vom Typ Eintrag, das ist ein Objekt vom Typ Eintrag, das ist ein Objekt vom Typ Eintrag. Diese Variable zeigt auf ein Objekt vom Typ Eintrag. Und zwar merken wir uns in der Variable immer das Objekt, was im Keller zu oberst ist. Wenn überhaupt nichts im Keller ist, welchen Wert hat dann Top? Null. So, damit ist jetzt aber eigentlich schon alles gesagt, wie wir den Keller implementieren. Ja? Also, dieses ist jetzt praktisch unsere Idee. Und jetzt müssen wir die Implementation formulieren. Wir müssen also praktisch sagen, public class. So, jetzt kommt ein Name. Und zwar dieser Name, der sagt Implements Keller. Ja, also Keller ist das Interface. Das Interface ist in der Datei keller.java. Hier müssen wir jetzt einen neuen Namen uns ausdenken Und da wir jetzt den Keller mit Verweisen implementieren, schlage ich vor, wir nennen unseren Keller Verweiskeller. Und indem wir hier hinschreiben Implements, müssen wir jetzt diese vier Methoden, die im Interface stehen, die müssen jetzt implementiert werden. Zusätzlich brauchen wir mindestens einen Konstruktor, der sozusagen einen leeren Keller in die Welt bringt. Und wir brauchen eventuell Datenfelder, die uns irgendwie helfen, mit dieser verketteten Anordnung effizient umzugehen. So, welche Datenfelder brauchen wir? Die mache ich natürlich private, ja, weil das geht ja jetzt keinem was an. Welche Datenfelder brauche ich jetzt, damit dieses Bild hier, damit wir das irgendwie realisieren können? Was brauche ich jetzt für Datenfelder? Ja, nur den Eintrag top, das alles. Ja, das heißt also, ich habe hier private, Eintrag, top. Das ist es. Ich brauche eine einzige Variable, die mich nämlich zu meinem obersten Kellerelement führt. Und wenn ich da erstmal bin, dann ist das Objekt ja vom Typ Eintrag, das führt mich dann zu dem darunter und wieder darunter und wieder darunter und irgendwann merke ich, ah, hier geht es nicht weiter. Das heißt also, dieses sind alle Datenfelder, die an einem Keller kleben. Nur private, Eintrag, top. So, jetzt kommt der Konstruktor. Der Konstruktor ist immer public, ja, und heißt so wie die Klasse. Public Verweiskeller. So, und der Konstruktor, nochmal, der wird benutzt von jemandem, der sagt, ach, wäre das doch schön, wenn ich einen Verweiskeller hätte. Und was muss denn dann passieren? Hier in dem Rumpf muss jetzt etwas passieren, damit anschließend ein ordentlicher, leerer Verweiskeller da ist. Dazu ist ja nicht viel zu tun. Ja, ja, da ist einfach nur top gleich null. Damit ist jetzt der leere Keller entstanden. So, dann wollen wir jetzt mal die vier Methoden angehen. Also, wir fangen mit der einfachsten an, nämlich, wie stellen wir fest, ob ein Keller leer ist? Public, Boolean, empty. Das heißt, diese Methode möchten wir später einem Keller zurufen und dann soll der herausfinden, ob er leer ist. Und ich behaupte, das ist extrem einfach, nämlich, ja, der muss einfach nachschauen, ob top den Wert null hat. Und wenn das der Fall ist, dann meldet der true und wenn das nicht der Fall ist, meldet er false. Das heißt, wir schreiben hier einfach hin, return top gleich null. Ja. Ja, schon wieder. Genau. Top gleich null. So. Jetzt nehmen wir die nächste Operation, das war ja jetzt empty, jetzt kommt push. Ja, also public void push object x. So, das bedeutet, wir haben jetzt einen Keller, da sind schon irgendwie Elemente drin und jetzt sagt jemand push und übergibt uns ein neues Element. Und zwar das neue Element vom Typ Object heißt jetzt X. So, nochmal kurz, weil ich da oben jetzt nicht mehr dran komme. Ja, also wir haben jetzt praktisch ja folgende Situation. Das Top zeigt auf das Oberste, er zeigt hierauf, er zeigt hierauf. Und in dieser Situation, ja, hier ist, sagen wir mal, jetzt ein A drin, da ist ein B drin, da ist ein C drin und jetzt gibt uns jemand ein X. Was müssen wir jetzt tun? Ja. Ja, das alte Top lassen wir erstmal, das fassen wir erstmal nicht an. Also sobald wir das nämlich jetzt irgendwo anders hin tun, das können wir in dem Augenblick abgreifen, wenn wir es brauchen. Aber zunächst mal müssen wir ja für dieses uns übergebene X, was müssen wir auf jeden Fall schaffen? Nee, bevor wir überhaupt irgendwas machen, ja? Ja, wir brauchen einen neuen Eintrag. Wir brauchen eine neue Kiste. Ich male die mal da oben hin. Wo die letztendlich gemalt ist, ist völlig egal. Aber ich setze die mal hier oben hin. Die schwebt jetzt da so im Cyberspace. Und wie kommt die da hin? Ja, wir haben praktisch einen Eintrag. Maria hilft, die hatten wir ja schon mal. Ja, das ist ein New-Eintrag. Also, durch diesen Befehl haben wir praktisch diese Speicherfläche bekommen. Und was haben wir aber noch? Was fehlt hier in der Zeichnung, damit dies jetzt praktisch diesem Befehl entspricht? Was müsste ich noch einzeichnen? Ich habe ja jetzt eine Hilfsvariable, Hilf, die lebt ja für die Dauer dieses Methodenrumpfs. Solange der jetzt läuft, habe ich eine Variable Hilf, ja, und die zeigt auf diesen neuen, frisch angelegten Kasten. Noch ist da nichts drin, aber die Variable Hilf zeigt auf eine Speicherfläche, die ist groß genug für ein Objekt vom Typ Eintrag. So, das ist der erste Schritt. Was ist jetzt der zweite Schritt? Wofür war der Kasten denn da? Ja. Richtig, wir müssen das X in den Kasten tun, damit es so wie die anderen auch seine eigene Kiste hat. Ja, wie kommt es da rein? Naja, Hilf ist ja der Zeiger, der also auf den Kasten zeigt. Und wie heißt die Komponente, wo das X hin muss? Inhalt. Also Hilf.inhalt ist gleich X. Jetzt sieht die Welt so aus. So, jetzt müssen wir das aber irgendwie noch die Reihenfolge ja jetzt ändern. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser hier, der schwebt ja da jetzt so rum, dass der irgendwie richtig angeflanscht wird. Wie machen wir das? Also, Hilf.next, das ist dieser hier. Hilf.inhalt ist das X und Hilf.next ist dieser Verweis hier. Und den setzen wir auf top. Ja, also, Hilf.next ist gleich top. So, damit ist er hier angekettet. Und was müssen wir sonst noch machen? Ja. Ja, Hilf, nein. Wer muss noch umgeändert werden? Also, der wird ja eh jetzt gleich seinen Geist aufgeben, wenn die Methode nämlich zu Ende ist. Ja, aber wir müssen dafür sorgen, dass das Top anschließend auf das Top-Element zeigt. Ja? Das heißt, wir müssen also dafür sorgen, dass er hier da oben hin zeigt. Ja? Das heißt? Nein. Noch andere Vorschläge? Ja, Top. Top ist er hier. Er ist etwas vom Typ Eintrag. Und Top lassen wir jetzt zeigen, dahin, wohin Hilf zeigt. Also Top ist gleich Hilf. Umrühren, fertig. Ja? Also top bekommt einen neuen Wert, deswegen steht er auf der linken Seite und er zeigt dahin, wo die ganze Zeit Hilf gezeigt hat. Und wenn jetzt diese Methode beendet wird, dann wird dieses Hilf, das fliegt wieder aus dem Speicher raus, aber das top, das ist natürlich weiterhin vorhanden, denn dieses top hier, ja, das ist aus, wir sind ja in der Implementation von unserem Verweiskeller. Dieses Top, das ist natürlich das Datenfeld, was wir da oben eingeführt haben. So, das ist das Push. So, und die beiden anderen, die sind ja jetzt puppig. Ne? Also Public Object Top. Also, wie komme ich denn an das Objekt ran, was zu oberst im Keller ist. Ja. Also Top.inhalt ist das oberste Objekt. Das könnten wir jetzt zurückliefern. Return Top.inhalt. Aber Obacht, was ist jetzt gefährlich? Ja. Nein, also von der Syntax her ist das völlig richtig. Top zeigt ja auf einen Kasten vom Typ Eintrag und der hat eine Komponente Punkt Inhalt. Das ist schon richtig. Aber was ist gefährlich hier dran, einfach Return zu sagen? Ja. Der Keller könnte auch leer sein. Natürlich sollte der Aufrufer ja, sich selbst drum kümmern, aber wir müssen uns jetzt auch, oder wir sollten jetzt serviceorientiert denken und sollten hier also eine Bedingung vorweg schicken, nämlich ja, aber ich behaupte, dass wir können ja die Vokabel benutzen, die wir schon alle haben. Ja, also, wir könnten jetzt sagen, if not empty, dann kannst du das machen. Oder ich schlage vor, wir werfen eine Exception, damit der Anwender ja auch noch was von mitkriegt, was er falsch gemacht hat. Das heißt, ich schreibe hierhin if empty, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu. Also dieses empty ist dies jetzt hier. Ich rufe jetzt praktisch aus meiner eigenen Implementation eine Methode auf. Ich frage jetzt, ob der Keller leer ist. Und wenn er das ist, werfe ich eine Exception. Throw new runtime exception. Ja, und zwar, der Keller ist leer und du wolltest top aufrufen. Ja, das bedeutet also, an dieser Stelle wird das Programm beendet. Und es kommt noch eine Fehlermeldung, damit Sie beim Testen merken, aha, ich habe offenbar irgendwie top aufgerufen zu einem Zeitpunkt, wo gar nichts im Keller war. So, das ist also top. Und dann fehlt uns noch zu unserem Glück pop, public, void, pop. Wie funktioniert pop? Ist auch ganz einfach. Wie funktioniert pop? Ja. Genau, wir setzen den Zeiger top einfach eins runter. Ja? Also, ich schreibe hin, top ist gleich top.next. So, aber auch hier müssen wir worauf wieder achten? Genau, dieselbe Situation wie hier. Wenn wir einen leeren Keller haben, da können wir keinen pop durchführen. Also machen wir hier wieder if empty. Ja, Frau, new, runtime, exception und so weiter. Du hast Pop aufgerufen an einem leeren Keller, du Schlingel. Geschweifte Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Das, ja. Ja. Ja, gute Frage. Also, die Situation sei die folgende, ich hätte nur noch ein Objekt in meinem Keller. Ja? Das würde bedeuten, dieser Verweis hier, der sozusagen immer auf mein unter mir liegendes Objekt zeigt, ist null. Ja? Und ich habe von außen den Zeiger top, der zeigt ja auf das oberste Element. So, und wenn ich jetzt in dieser Situation ein pop mache, das ist das, was ich jetzt wissen wollen, nicht? Wenn ich jetzt einen Pop mache, so, was passiert dann jetzt hier? Also zunächst mal wird festgestellt, der Keller ist nicht leer, ist also alles in Ordnung. Und was macht jetzt die Operation Pop? Ja, die setzt ja Top auf Top.next. So, Top.next ist aber dieses hier und der zeigt nämlich auf nichts. Hier steht Null. Das heißt also, Top wird jetzt in dieser Situation genau dorthin geführt, wo es anschließend auch hinzeigen soll, nämlich auf nichts. Ja, das heißt also, dieser Spezialfall funktioniert jetzt gerade eben, von mir aus zufällig oder weil das alles so genial ist, aber in jedem Falle funktioniert er, weil er den Nullzeiger, der ganz unten ist, zugewiesen bekommt in dem Augenblick, wo er unten angekommen ist. Ja? Ups. Okay, so, damit hätten wir eine Implementation eines Kellers. Und Sie sehen, im Vergleich zur Liste ist der Keller natürlich viel pflegeleichter. Ja, er hat weniger Methoden und die Methoden sind recht einfach und sind eigentlich auch, sagen wir mal, ziemlich eindeutig, was sie machen sollen. So, jetzt wollen wir mal mit einem Keller arbeiten. Ja, wir wollen mal in einen Keller was reinstopfen und auch wieder was rausnehmen. Und ich nehme jetzt so ziemlich das Einfachste, was man sich denken kann. Ich lese jetzt ein paar Zahlen ein und stopfe die alle in den Keller und dann lese ich sie aus dem Keller wieder aus. So, jetzt denken Sie aber den letzten Satz nach, den ich gerade gesagt habe. Ich lese ein paar Zahlen ein und stecke die in den Keller. Jetzt müssten Sie alle sagen, das geht doch gar nicht. Warum geht das nicht? Also einige haben es bestimmt geahnt, aber haben jetzt sich nicht getraut, sich zu beschweren. Aber beschweren Sie sich mal. Wieso kann ich sagen, wir tun die Zahlen in den Keller? Ja. Richtig. Genau, also wir hatten den Keller so universell gemacht, genauso wie die Liste, damit wir da Zweigang-Schlagbohrmaschinen und auch Studenten und was auch immer reintun könnten. Aber das müssen immer alle Objekte sein. Eine ganze Zahl in Java vom Typ int ist von einem primitiven Datentyp und eine Integerzahl kann nicht in den Keller und kann nicht in die Liste, weil sie kein Objekt ist. So, weil das aber oft gewünscht wird, dass wir Zahlen und boolsche Werte und Floats und Double und so weiter irgendwo abspeichern möchten, wo man Objekte verlangt, gibt es jetzt in Java sogenannte Wrapper-Klassen von toWrap einpacken. Das heißt, eine Wrapper-Klasse für den Datentyp int heißt Integer und ist nichts anderes als eine ganze Zahl mit ein bisschen Geschenkpapier drumherum, damit das Ganze ein Objekt ist. Und wenn wir also jetzt eine Zahl in einen Keller tun wollen, dann wickeln wir sie vorher in eine Wrapper-Klasse-Objekt ein und anschließend können wir sie in den Keller tun. Ja, werden Sie gleich bei der Syntax sehen, ist ganz simpel. So, ich brauche natürlich für meine Aufgabe einen Verweiskeller. Ja? Also, ach, wäre das doch schön, wenn ich einen Keller K hätte, der ein Verweiskeller ist. Ja? New Verweiskeller. Das heißt, hier wird jetzt der Konstruktor bemüht aus unserer Implementation von Verweiskeller. Und der ist praktisch vom Typ Keller und Keller ist ja das Interface. So, jetzt lese ich alle meine Integer-Zahlen ein. Integer Array A ist gleich IO read ins Ober bitte Zahlen. So, das heißt, auf einen Rutsch habe ich jetzt von der Tastatur alle Zahlen eingelesen. So, und was möchte ich jetzt tun? Das ist jetzt nicht besonders genial, aber dann kriege ich es hier auf wenige Zeilen hin. Ich laufe jetzt durch dieses Array, nehme jede Zahl, wickelte sie ein und stecke sie in den Keller. Ja? Also for i gleich 0, i kleiner a.length, i++. So, und wie stopfe ich jetzt die nächste Zahl in den Keller? Das müssen Sie jetzt hinkriegen. Wie stopfe ich jetzt die nächste Zahl? Also die nächste Zahl heißt ja a an der Stelle i. Das ist ja die nächste Integer. Wie kommt die jetzt in den Keller rein? Zunächst mal, der Keller heißt k. Wie heißt die Methode, um etwas in den Keller zu tun? Push. So, ich kann aber nicht dem Push das A von I übergeben. Da würde der Compiler meckern. Denn der Compiler sagt, Moment, Push erwartet etwas vom Typ Object. So, und jetzt kommt, nee, Carsten ist jetzt nicht das richtige Wort. Ich muss jetzt mit dem Konstruktor von der Klasse GroßIntegr aus dieser ganzen Zahl ein Integer-Objekt machen. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Sondern das kommt jetzt das erste Mal. Ich muss jetzt praktisch sagen, new integer, also diese eine der zahlreichen Wrapper-Klassen heißt GroßIntegr. Dazu gibt es einen Konstruktor. Der Konstruktor heißt new integer und der erwartet von dem, der sie benutzt, eine ganze Zahl. Was liefert er ab? Der liefert diese Zahl aus, verpackt ab als Integer-Objekt. Und dieses Integer-Objekt kann ich jetzt in den Keller pushen. Ja? Deswegen steht hier jetzt k.push new integer a von i. So. Wenn diese Schleife zu Ende ist, sind jetzt alle diese ganzen Zahlen in den Keller gewandert. So, jetzt will ich sie alle wieder rausholen. Jetzt werden Sie sagen, ja, warum tue ich sie da erst rein? Ja, damit wir mal den Umgang mit Push, Top, Pop und Empty lernen. Also, wie hole ich sie da jetzt alle wieder raus? Was ist die typische Schleife, einen Keller bis zum Boden leer zu räumen? Ja. Solange der Keller noch nicht leer ist, heißt auf Java-ish, while not, ne, nicht Keller, k.empty. So, solange der Keller noch nicht leer ist, was wollen wir tun? Wir holen aus dem Keller was raus, wir drucken es und wir löschen es vom Keller. Was ist denn, also wenn ich jetzt dem Keller zurufe, k.top, was liefert der mir jetzt ab? Wenn ich dem Keller zurufe, k.top, was liefert der mir ab? Ja, ein etwas vom Typ Object. Ich weiß aber, weil ich es ja selbst reingetan habe, dass das ein eingewickelter Integer-Wert war. Was muss ich also jetzt mit diesem Element hier, was ich hier jetzt gerade geholt habe, was muss ich jetzt machen, damit ich anschließend auf das, mit dem Integer weiterarbeiten kann? Jetzt muss man casten. Also wir casten dieses jetzt auf Integer. Also wir wissen, es ist ein Integer-Objekt. So, und die Methode kennen Sie jetzt noch nicht, aber jetzt verrate ich sie Ihnen. Diese Klasse hat eine Methode, die heißt int_value. Das heißt, wenn ich jetzt diesem Objekt zurufe int_value, dann verrät er mir die 42, die da drin gesteckt hat, in dem eingepackten Objekt. Ja, also k.top holt mir das oberste Kellerelement. Gecastet auf Großinteger erlaubt dem Compiler zu akzeptieren, dass ich jetzt int_value aufrufe. Das ist jetzt eine ganze Zahl. So, und die kann ich natürlich jetzt printen. Und was muss ich jetzt anschließend noch tun, nachdem ich den jetzt gedruckt habe? Damit hier diese Schleife, also hier muss jetzt noch was hin, was hier in diesem Rumpf passiert. Ja. Ja, also k.pop. War schon richtig. k.pop entfernt jetzt vom Keller das oberste Element. Und anschließend frage ich wieder den Keller, bist du leer? Bist du leer? Wenn noch nicht, dann hol wieder was vom Keller, drucke es und so weiter. Das ist so das Einfachste, was wir jetzt mit einem Keller machen können. So, jetzt. Jetzt machen wir mal etwas komplizierteres, nämlich wir wollen bei einem Klammerausdruck überprüfen, ob die öffnenden und schließenden Klammern irgendwie in der richtigen Reihenfolge stehen. Also ich stelle mir vor, wir hätten zwei Sorten von Klammern, runde Klammer auf, eckige Klammer auf, runde Klammer zu und eckige Klammer zu. Und wir, also ohne dass ich jetzt irgendwie die formale Definition anschreibe, was heißt korrekt geklammert, was ich damit meine, ist das folgende. Wenn ich also runde Klammer aufhabe und eine eckige Klammer auf und wieder eine eckige Klammer zu, dann könnte ich jetzt nochmal eine eckige aufhaben, eine eckige zu haben, könnte jetzt nochmal eine runde zu haben. Hier habe ich jetzt eine runde auf und so etwas beispielsweise. Das wäre ein korrekt geklammerter Ausdruck, weil sozusagen zu jeder öffnenden Klammer die passende schließende in der richtigen Entfernung ist. Hier zwischen könnten jetzt noch irgendwelche Variablen stehen, die interessieren mich jetzt nicht. Es kommt mir nur auf die Klammerstruktur an. Also zu einer öffnenden Klammer muss es irgendwie die passende schließende Klammer geben. So etwas beispielsweise, ja, das ist irgendwie falsch, das ist nicht korrekt geklammert. Weil sozusagen diese öffnende Klammer hat hier die schließende Klammer, aber vorher hat die andere schließende Klammer da gestanden, das ist irgendwie nicht richtig. Während hier haben wir sozusagen, die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen und die beiden gehören zusammen. Was hat das mit dem Keller zu tun? Wer sieht hier irgendwie jetzt den super Einsatz des Kellers, um eine solche Klammerung zu überprüfen? Ja. Ja. Richtig. Also, wenn öffnende Klammern kommen, tun wir die in den Keller. Und wenn eine schließende kommt, dann gucken wir wohin? Wo gucken wir dann hin? Also, ich male mal eben hier den Keller hin, dann sehen wir es vielleicht besser. Also, die erste öffnende Klammer kommt in den Keller. Die nächste kommt in den Keller. Die nächste kommt in den Keller. Was müssen wir jetzt bei dieser eckigen schließenden Klammern überprüfen? Genau, also wenn eine schließende Klammer kommt, ja, dann müssen wir immer schauen, ob die jetzt das passende Gegenstück oben auf dem Keller hat und dann nehmen wir es wieder runter. Jetzt kommt die eckige Klammer wieder da drauf. Jetzt kommt eine eckige Klammer zu, wir überprüfen, das passt. Jetzt kommt diese runde Klammer zu, da liegt zuoberst diese, das passt. Jetzt kommt eine runde Klammer wieder auf, jetzt kommt eine runde Klammer wieder zu und jetzt kommt eine runde Klammer wieder zu. Das heißt, am Ende muss der Keller leer sein und zwischendurch muss das immer gepasst haben. Das wäre jetzt der Algorithmus zum Überprüfen einer korrekten Klammerung. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt da hinkriegen. Also, wir brauchen wieder einen Verweiskeller. Keller K ist gleich New Verweiskeller. So, wir lesen jetzt auf einen Rutsch alle diese Zeichen ein. Das heißt, wir haben also jetzt ein Character Array Zeile IO Read Cars. Ja, bitte lesen Sie einen geklammerten Ausdruck ein. So, dann haben wir irgendwie eine boolesche Variable, die heißt Fehler. Zu Beginn ist der Fehler false, noch x ist nichts falsch gelaufen. Und während der Rechnung kann es eben sein, dass wir Fehler auf true setzen. So, was machen wir jetzt? Wir laufen jetzt durch das Array Zeile durch, einmal von links nach rechts, ja, und schauen uns jeweils an, welche der vier möglichen Zeichen jetzt jeweils vorliegen. Also for i gleich 0. I kleiner Zeile Punkt Length, I plus plus. Achso, Moment. Also, solange I noch kleiner ist als Zeile Punkt Length und solange noch kein Fehler aufgetaucht ist, solange mache ich weiter. So, das heißt also in dieser Schleife, ich bin jetzt an der Ithen-Stelle und habe jetzt also das Zeichen, Zeile an der Stelle i vor mir. Und da mache ich jetzt eine Fallunterscheidung mit einem Switch. Ja? Switch, Zeile an der Stelle i. Da gibt es ja jetzt genau vier Fälle. Ja. Richtig, langsam. Also für den Fall, dass wir also Case, runde Klammer auf, Case, runde Klammer, eckige Klammer auf. Ja? Diese beiden Fälle, die kann ich jetzt zusammenfassen. Was muss ich mit diesen beiden Zeichen tun? Ja? Richtig. Also K heißt der Keller. Push ist die Operation. Und weil es sich hierbei um Zeichen handelt, muss ich die jetzt wieder in die Wrapper-Klasse einwickeln. Ja, also New Character Zeile an der Stelle I. Und anschließend muss ich wieder sagen Break, ja, damit ich aus dieser Fallunterscheidung rausfliege. So, das ist jetzt der einfache Fall. Wenn ich also eine runde Klammer auflese oder eine eckige Klammer auf, dann pushe ich sie einfach auf den Keller. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt nämlich eine eckige Klammer, eine runde Klammer zu. Case, runde Klammer zu, Doppelpunkt. Was ist jetzt zu tun? Ja. Ja. Genau. So, können wir einfach das Top-Element uns anschauen? Können wir einfach jetzt sagen, if k.top und so weiter? Ja, aber vorher noch, behaupte ich, müssen wir auf etwas achten. Das ist immer das Problem, wenn Sie in einen Keller reingreifen. Was könnte immer der Fall sein? Der könnte leer sein. Das hat jetzt nichts mit einer fehlerhaften Eingabe zu tun, sondern es hat ganz einfach damit zu tun, wenn Sie irgendwie einen String haben, der nicht richtig geklammert ist, dann kommen Sie, also nehmen wir mal an, Sie fangen jetzt sozusagen mit solchen Klammern an. Dann lesen Sie eine schließende Klammer und jetzt wollen Sie das oberste Kellerelement anschauen. Das wird jetzt einen Fehler verursachen, weil es gar kein oberstes Kellerelement gibt. Also müssen Sie jetzt hier, bevor Sie das oberste Kellerelement sich anschauen, über ein if sich erstmal vergewissern, dass der Keller nicht leer ist. Ja? Also if not k.empty and, und jetzt kommen Sie, was muss jetzt übereinstimmen? k.top, das Ganze interpretiert als Charakter. Und dann nehme ich davon die, welche Methode, die kennen Sie noch nicht, aber die können Sie jetzt ahnen. Genau. Car Value. So, und was muss mit diesem Top Car Value sein? Genau. Gleich. Runde Klammer auf sein. So, wenn das der Fall ist, was dürfen wir dann tun? Richtig. Also, k.pop. Else, wenn das nicht der Fall ist, also entweder war es empty oder aber es war nicht empty, aber das oberste passte jetzt nicht zu dem. Jetzt sagen wir eben, Fehler ist gleich true. Break. Ja, das ist jetzt der komplette Fall, runde Klammer zu. Wir vergewissern uns, dass der Keller nicht leer ist. Wir schauen, ob zu oberst eine runde Klammer aufliegt. Wenn das der Fall ist, können wir die einfach entfernen aus dem Keller. Ja? Und im anderen Falle setzen wir unser Fehler auf True, sodass diese Schleife dann auch abbricht. So, dasselbe müssen wir natürlich machen, Case, wenn wir jetzt eine eckige Klammer zu haben. Ja? Also das schreibe ich jetzt nicht nochmal alle wieder hin, aber da steht genau dasselbe, nur dass hier hinten dann stehen würde, eckige Klammer auf. So, und wenn diese Schleife jetzt zu Ende ist, jetzt will ich ja irgendwie mal sagen, jo, hat geklappt oder nein, war fehlerhaft. Woran kann ich das jetzt festmachen? Wie kann ich am Ende der Schleife jetzt messerscharf schließen, war richtig geklammert oder war nicht richtig geklammert? Ja. Ja, reicht das? Also was muss beides vorhanden sein, damit das irgendwie korrekt geklammert war. Ja. Genau. Ja, also wenn zum Schluss noch was im Keller ist, ist nicht richtig. Ja. Aber der leere Keller alleine reicht auch nicht, wenn zwischendurch mal ein Fehler entstanden ist. Ja, das heißt also, am Ende sage ich, if k.empty, ja, and not Fehler, ja, dann io printeln prima. So, Sie sehen, hier ist der Keller schon so ein bisschen stärker gefordert, ja, als wir das hier bei dem ganz simplen alles in den Keller rein und hinterher wieder raus. Ja. Hier merken Sie schon, diese Klammerstruktur ist ja etwas, was Sie beim Programmieren permanent benutzen und darauf spekulieren, dass der Compiler merkt, dass irgendwie Ihre öffnenden und schließenden Klammern nicht zueinander gepasst haben. Und mit genau einem solchen Keller arbeitet der Compiler, wenn er jetzt nachhalten muss, ob die öffnenden und schließenden Klammern zueinander passen. So, jetzt haben wir hier ja mehrmals gesehen, mit diesem Einpacken und Auspacken, dass das irgendwie recht umständlich ist. Und deswegen will ich nochmal demonstrieren, wie wir jetzt ein Interface vererben können zu einem neuen Interface, welches dann für diesen Algorithmus und für alle anderen Algorithmen, wo man mit Zeichen arbeitet, das Leben etwas leichter macht. Also wir haben ja das Interface Keller. Und ich erfinde mal ein neues Interface, was speziell dazu gedacht ist, dass wir mit einem Keller Characters ablegen und wieder runternehmen. Und ich möchte jetzt mit Gewalt dieses Interface erben lassen von dem Interface, was wir schon haben. Das heißt also, ich erfinde ein neues Interface, einen Namen, K-Keller. Und da muss natürlich jetzt hinterstehen, Extends Keller. Denn meine Hoffnung ist, dass ein Teil der Methoden, die in dem Interface Keller waren, dass die auch hier bestehen bleiben können. Und dass ich nur eventuell eine oder zwei neue brauche, die dann eben zusätzlich dabei sind. Welche Methoden aus dem Keller-Interface kann ich einfach beibehalten und muss mir keine Gedanken darüber machen, dass die jetzt für diese spezielle Funktion mit dem Char zu arbeiten, dass ich die irgendwie umformulieren muss. Welche Methode kann einfach so bleiben, wie sie ist? Empty. Ja, denn auch dieser neue Keller, den ich noch implementieren muss, ja, den will ich auch fragen, bist du leer? Also kann das empty einfach so bleiben. Welche Methode kann auch noch bleiben? Pop kann auch so bleiben, weil ich brüll einfach den Keller an, sieh zu, dass du dein oberstes Element entfernst und die Syntax ist völlig gleich. So, was ist jetzt mit der Methode push? Public void push. Sollte die jetzt nicht etwas anders aussehen? Die, genau, also Push wird jetzt überschrieben. Ja, ich habe ja in dem Interface schon einen Push, aber ich gebe ihm jetzt hier eine andere Signatur, nämlich Character C. Das heißt, wenn ich mit dem neuen Keller arbeite, dann darf ich dort die Methode Push aufrufen, aber ich versorge dann diese Methode einfach unmittelbar mit dem Character. Und in der Implementation muss ich natürlich dann dieses Character einpacken und auch später wieder auspacken, aber zunächst mal ist für mich als Programmierer die Schreibweise dann da oben etwas einfacher. So, welche Methode muss ich auch noch ändern? Top. Denn was ist der Unterschied zwischen dem neuen Top und dem alten Top? Ja. Richtig. Also ich liefere etwas zurück vom Typ Char. So, jetzt wird es Sie verwirren, aber es ist einfach so, Java erlaubt nicht, dass wir zwei Methoden haben, die die gleiche Signatur haben, die aber unterschiedliche Rückgabetypen haben. Also ich kann nicht gleichzeitig so ein Top in meinem Quelltext haben, welches vom Typ K ist und ein anderes Top, welches denselben Namen und dieselbe Parameterliste hat und das ist vom Typ Object. Und deswegen muss ich an dieser Stelle leider einen neuen Namen vergeben und ich nenne das Ganze jetzt C-Top. Ja, das liegt ganz einfach daran, wenn der Compiler das Top irgendwo sieht, dann möchte er gerne überprüfen, ob auf der linken Seite der kompatible Typ steht. Aber wenn er jetzt von dem Top alleine nicht weiß, ist das jetzt das mit dem K als Rückgabetyp oder als Object, dann kann er das nicht machen. Und deswegen müssen wir hier jetzt eine neue Methodennamen haben. So, das ist jetzt unser neues Interface. So, was müssen wir jetzt, was fehlt jetzt zu unserem Glück? Jetzt haben wir ja ein neues Interface, aber wenn wir jetzt sozusagen die neuen Algorithmen etwas vereinfacht schreiben wollen, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt dieses Interface implementieren. Ja? Und stützen uns dabei natürlich auf die Implementation von dem Verweiskeller. Ja? Da wird ja hoffentlich einiges wiederverwendbar sein. Also public class Verweis Car-Keller Extends Verweiskeller Implements Car-Keller. So, in diesem Rumpf von diesem Verweis-K-Keller muss ich jetzt welche Methoden implementieren? Welche sind schon da und welche muss ich noch neu implementieren? Ja. Genau, die beiden muss ich jetzt mit Leben füllen. Ja? So, das ist aber, glaube ich, relativ einfach. Also, fange ich mal mit dem Push an. Ja, public void push character C. So, was muss ich jetzt im Rumpf der Methode push machen, die also ein Char bekommt, unter Verwendung von Dingen, die ich schon habe? Wie kommt jetzt dieses Character? Wie kommt das jetzt auf meinen Verweischarakter-Keller? Ja. Ja, also, ich packe zunächst mal dieses C in ein Charakter-Objekt ein. Ja, das heißt also, ich sage New Character und übergebe dem die K-Variable. So, was ist jetzt hier entstanden? Was ist jetzt dieses hier? Was ist das für ein Typ? Ein Object. Und deswegen kann ich mit diesem Object jetzt was machen? Ich kann jetzt die Methode, die alte Methode push, die ich ja schon habe, die ja schon in dem Verweiskeller implementiert wurde, die kann ich natürlich jetzt bemühen. Und deswegen kann ich jetzt einfach sagen, was muss jetzt hier stehen? Nein, nicht brauche ich nicht. Was kann ich einfach schreiben? Einfach nur push. Und zwar, woher weiß der Compiler jetzt, welches push gemeint ist? Ja, also er schaut nach, hier steht etwas vom Typ Object. Und er hat nur genau eine Methode Push, die ein Objekt erwartet. Das ist nämlich die aus dem Verweiskeller und die nimmt er dann. Da muss ich jetzt gar nicht erst sagen, schau in deiner Oberklasse nach, sondern Wir sind ja in der Erweiterung, wir sind ja am Erben von dem Verweiskeller. Und deswegen können wir natürlich auch auf alle Methoden zugreifen, die der Verweiskeller schon hatte. Und deswegen sagen wir jetzt einfach Push, wickeln unser Charakter C in ein Charakterobjekt ein und pushen das auf unseren Verweiskeller drauf. So, fertig ist das Push. So, jetzt brauchen wir natürlich genauso eine Methode, die aus dem Verweiskeller, oder habe ich das im Skript, habe ich das K-Verweiskeller genannt? Ne, ich glaube, so ist richtig, ne? Die da jetzt das oberste Objekt runter nimmt und mir als Char übergibt. Ja, also public. Das Ergebnis der Methode ist ja Char und die heißt C-Top. Ja, und wie kommt die jetzt an das Char, was die abliefern soll? Wie kommt man da jetzt dran? Genau, also erstmal rufe ich Top auf. Welches Top ist gemeint? Naja, es gibt ja nur eins, was Top heißt. Ja, und was liefert Top zurück? Etwas vom Typ Object. So, wenn ich da an den dort eingewickelten Char rankommen will, muss ich jetzt hier das casten als Character. So, jetzt wird also dieses Objekt als Character-Objekt weiterverarbeitet. Und ich kann jetzt mit Char-Value an das dort eingewickelte Zeichen herankommen. Und was mache ich mit diesem Zeichen? Return. So, das ist C-Top. Und damit ist die Implementation von dem Verweis-Char-Keller fertiggestellt. Ich will dies jetzt nicht empfehlen, den jetzt so regelmäßig zu benutzen, sondern ich habe den jetzt einfach als Aufhänger benutzt, um nochmal zu zeigen, wie man etwas vererbt und wie man eben durchaus etwas vererbt von einem Interface zu einem abgeleiteten Interface und von einer Implementation zu einer abgeleiteten Implementation. Ja? Das heißt, wenn dieses jetzt sozusagen implementiert wurde, kann ich jetzt den Algorithmus da oben, da kann ich jetzt also an den Stellen, wo ich jetzt ein Char pushen musste, kann ich jetzt eben einfach sagen, push und dann hier direkt ein Zeichen reintun. Ja, und ich muss auch nicht, wenn ich es wieder runterhole vom Keller, erst wieder casten und mit Value da rangehen, sondern ich sage dann eben einfach, C-Top und kriege dann als Rückgabe direkt das Char, was oben auf dem Keller liegt. So, kommen wir zum letzten Feature, bei dem wir merken, dass ein Keller durchaus ein mächtiger, abstrakter Datentyp ist. Und zwar ist das die Umwandlung von Infix-Ausdrücken in Postfix-Ausdrücke. Also, Sie kennen aus der Schulzeit die Infix-Notation. Wenn Sie einen arithmetischen Ausdruck haben, dann haben Sie immer einen Operand, einen Operator und einen Operand. Das heißt, der Operator ist infix, der steht also mitten zwischen den Operanden. Also, Sie haben sowas wie B plus C. Das ist der Operator. Und der verknüpft das B und das C. Und dann haben Sie beispielsweise das Ganze multipliziert mit A. Da haben Sie wieder einen Infix-Operator, der steht in der Mitte. Und A und B plus C sind seine beiden Operanden. So, und anschließend haben Sie vielleicht noch minus C dividiert durch, nein, D dividiert durch E. Das ist ein typischer Infix-Operator. Also das ist ein typischer Infix-Ausdruck für den arithmetischen Ausdruck A mal B plus C minus D durch E. Jetzt werden Sie sagen, ja, Das ist ja auch irgendwie so die gottgewollte Ordnung. Was sollte es denn noch da noch für andere Varianten geben? Es gibt andere Varianten aus gutem Grunde, nämlich den sogenannten Postfix-Ausdruck. Der Postfix-Ausdruck ist erforderlich, wenn Sie Ihr Rechenwerk im Computer mit den nötigen Daten füttern. Also wenn Sie beispielsweise B plus C durchführen wollen, was glauben Sie wohl, in welcher Reihenfolge Sie jetzt welche Daten oder Kommandos am Rechenwerk abliefern? Sie wollen B plus C machen. Was wird vermutlich in welcher Reihenfolge benötigt? Ja. Richtig. Also, wenn Sie zwei Daten verknüpfen wollen, dann leuchtet es ein, dass man irgendwo das eine Datum ins Rechenwerk schiebt, dann schiebt man das andere Datum an eine bestimmte Stelle des Rechenwerks und dann sagt man Go. Zum Beispiel mach Plus oder mach Mal oder mach Minus oder wie auch immer. Das heißt, die Postfix-Notation ist jetzt erforderlich, wenn wir einen arithmetischen Ausdruck ins Rechenwerk schieben. Das bedeutet also, statt B plus C muss der Compiler, wenn er also unseren arithmetischen Ausdruck verarztet, der muss sowas abliefern. B, C, plus. Da würden Sie jetzt sagen, ja, aber woher weiß ich, was zu wem gehört? Ist immer ganz einfach. Wenn der Operator da steht, dann sind unmittelbar vor ihm stehen die beiden Operanden, auf die er sich bezieht. Also was hier jetzt steht, B, C, plus, ist B plus C. So, jetzt wollen wir mal das A da noch dran multiplizieren. Wo muss jetzt das A und das Mal hin, damit das Ganze ein Postfix-Ausdruck ist? Ja. Hinter das Plus kommt was? Oh Gott, nein, nein. Also, wir haben ja beim Postfix immer die Philosophie Operand, Operand, Operator. Ja, so, dieses hier ist ja jetzt für diese Multiplikation mit dem A ein Operand, der in sich ja auch schon wieder strukturiert ist. Aber das ist ja ein Operand. So, wer ist sozusagen der andere Operand? Das A muss ganz am Anfang sein, weil das ist der andere Operand zu diesem Operand. Und wann, wo kommt das Mal hin? Da kommt nach dem Plus. Sie sehen also, ich habe hier jetzt einen Postfix-Ausdruck, der, da brauche ich auch gar keine Klammern mehr, weil das völlig eindeutig ist, welcher Operator sich auf welchen Operand bezieht. Ja, also wenn ich den von links nach rechts lese und ich lese das A, da weiß ich noch nicht, wer sein Partner ist. Jetzt kommt das B, da weiß ich immer noch nichts. Jetzt kommt das C, jetzt kommt das Plus. Damit ist jetzt klar, dass ich also das B und das C addieren muss. Und was da rausgekommen ist, ist jetzt der Partner-Operand zu diesem A. Und der wird jetzt, die beiden werden jetzt multipliziert. Ja. Also sagen Sie mal, welchen alternativen Ausdruck würden Sie nehmen? B, C plus A. Ja, also das ist jetzt im arithmetischen Sinne dasselbe, weil ich sozusagen hier die Summe gebildet habe und dann habe ich den weiteren Operanden und dann habe ich das Mal. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt diesen Ausdruck mechanisch umsetzen wollen in einen Postfix-Ausdruck und da hier jetzt links als erstes das A kam, ja, würde ich also sagen, sollte jetzt der erste Operand zu dem Produkt, sollte auch vor diesem B plus C stehen. Also das finde ich, dieses A gehört jetzt, ist ja nur zufällig so, dass Mal kommutativ ist. Könnte ja jetzt auch ein Operator, also wenn dies jetzt beispielsweise, wenn er jetzt geteilt stehen würde, ja, dann würden Sie ja schon sehen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ja, also das, die Reihenfolge war jetzt nur zufällig gleich, weil eben die Multiplikation kommutativ ist. So, hier steht also jetzt, multipliziere A mit der Summe von B und C. So, was machen wir jetzt mit minus D und E? Ja. Genau, also das D und das E werden wie verknüpft? Durch geteilt. Und was fehlt jetzt noch? Das Minus. Okay. So, der Übergang von so einem Infix-Ausdruck, den Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn, in Ihrem Java-Programm verwenden, zu dem Postfix-Ausdruck, der in dem Java-Bytecode drin steht, damit das Rechenwerk in der richtigen Reihenfolge gefüttert wird. Dieser Übergang muss jetzt vom Compiler bewerkstelligt werden und ich behaupte mal, da braucht er ganz heftig einen Keller. So, der Algorithmus, der steht im Skript, den will ich jetzt hier nicht vorbeten, sondern ich will nur das Prinzip erläutern, warum wir jetzt ganz heftig mit einem Keller genau diese Aufgabe lösen können. Also, wir spendieren uns einen Keller. Und immer wenn wir einen Operanden sehen, also wir arbeiten uns jetzt hier von links nach rechts durch diesen Infix-Ausdruck durch. Wenn wir einen Operanden sehen, was machen wir mit dem? Wir spucken den sofort aus. Da müssen wir gar nicht nachdenken. Ja? Also wir lesen das A, das kommt, ist sofort auf der Ausgabe. Jetzt kommt ein Operator. So, wir wissen ja, ein Operator bezieht sich ja auf zwei Operanden, wovon der eine schon gelesen wurde, der ist ja auch schon auf die Ausgabe gewandert, aber der andere Operand, der kommt ja noch. Deswegen muss ich dieses Mal erstmal beiseite tun. Und wo tue ich dieses Mal also hin? In den Keller. Weil wenn ich jetzt den zweiten Operanden hierzu habe, dann hole ich vom Keller wieder den Operator zurück. Und dann stehen zu oberst nämlich gerade die Operatoren, die jetzt als erste gebraucht werden. Also, A nach draußen mal in den Keller. Jetzt kommt eine runde Klammer auf. Die kommt jetzt in den Keller rein. Jetzt kommt wieder ein Operand. Das kommt einfach nach draußen. Ausgabe. Jetzt kommt ein Operator. Der kommt jetzt in den Keller rein. Jetzt kommt ein Operand. Den schreibe ich wieder auf die Ausgabe. Jetzt kommt eine runde Klammer zu. Runde Klammer zu bedeutet, dass ich jetzt im Keller hier runterlaufe, bis ich die passende runde Klammer aufsehe. Und wenn ich da Operatoren auf dem Wege nach unten finde, dann gebe ich die aus. Jetzt kommt das Minus. Das Minus ist jetzt der Wicht, weil wir haben Punktrechnung geht vor Strichrechnung und wenn ich ein Minus irgendwo habe, wem muss das Vorrang geben? Sollten noch mal oder geteilt im Keller sein, dann müssen die jetzt erst raus, weil die eine höhere Priorität haben als dieses Minus. Erst muss jetzt sozusagen multipliziert werden. Das heißt also, wenn ich das Minus sehe, muss ich jetzt im Keller schauen, ob da noch Operatoren höherer Priorität sind. Wenn das der Fall ist, kommen die raus und werden also hinten an die Ausgabe dran geschrieben. Ja? So, jetzt muss das Minus erstmal wieder in den Keller rein, weil es ja ein Operator ist, der darauf wartet, dass noch der andere Operand kommt. Jetzt lesen wir hier weiter, jetzt kommt das D, das ist ein Operand, das kommt also einfach auf die Ausgabe. Jetzt kommt ein geteilt, das ist ein Operator, der kommt also einfach auf den Keller. Und jetzt kommt wieder ein Operand, der kommt also einfach auf die Ausgabe und jetzt ist der Input abgearbeitet und whatever noch ist im Keller, ja, kommt jetzt aus dem Keller raus, das geteilt kommt raus und das Minus kommt raus, umrühren, fertig. So, Sie können im Skript einmal nachsehen, das ist jetzt mal ausnahmsweise ein Programm, was etwas länger als eine DIN A4-Seite ist, aber da sehen Sie dann, dass man einfach Fallunterscheidungen machen muss. Habe ich jetzt einen Operand, also irgendwie einen Buchstaben, A, B, C und so weiter? Oder habe ich jetzt ein Mal, habe ich ein Plus, habe ich ein Minus, habe ich ein Geteilt? Und der Keller wird eben benutzt, um jetzt diese Reihenfolge umzustellen. Und ich glaube, spätestens an dieser Stelle sollten Sie jetzt tiefen Respekt vorm Keller entwickelt haben, ja, weil er diesen Übergang, der uns schon bei so ganz kleinen Beispielen nicht so leicht fällt, weil er diesen Übergang hundertprozentig organisiert und diesen Zusammenhang zwischen Infix und Postfix eben hundertprozentig regeln kann. Die Dinge, die man schon gesehen hat, aber noch nicht braucht, aber die man als nächstes braucht, kommen zu oberst. Und ich hole vom Keller immer die Dinge runter, die ich kürzlich da drauf getan habe. Und das ist also für die Umwandlung von Infix nach Postfix, da ist der Keller goldrichtig. So, das ist es für heute. Machen wir morgen weiter.